Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, die erste Sühnenacht im Mai, im Marienmonat, und doch wählt der Priester statt der Messe vom unbefleckten Herzen Mariens diejenige des heiligen Athanasius. Ist das nicht unpassend? Oder könnten nicht beide Inhalte, der marianische und derjenige des großen Kirchenlehrers Athanasius, doch schön zusammenfinden? Ja, die Verbindung leuchtet uns ein, wenn wir bedenken, was denn die grundsätzlichste Aussage über Maria sei, ihr wichtigstes Privileg oder, wie die Theologen etwas gestelzt sagen, das marianische Fundamentalprinzip. Da müssen wir doch wohl sagen, dass dieses in ihrer Gottesmutterschaft liegt. Also in der Tatsache, dass sie uns den Sohn Gottes geboren hat. Und liebe Gläubige, genau diese Wahrheit, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, hat das gesamte Leben, Denken und Wirken des heiligen Kirchenvaters Athanasius geprägt. Dafür hat er gekämpft. Und im Zusammenhang mit der Wahrheit, dass Jesus der wesensgleiche Sohn des Vaters ist, ist dann auch sein Name ein Athanasios, ein unsterblicher Name geworden. Zunächst, wie haben wir uns diesen Athanasius vorzustellen? Die historischen Quellen berichten von ihm, der etwa um 300 nach Christus geboren wurde, dass er erstens klein von Gestalt und zweitens sehr dunkelhäutig war, sodass seine Gegner ihn gerne als seinen schwarzen Zwergen beschimpften. Ja, ihn vielleicht als seinen Giftzwerg betrachteten. Eine kleine Gestalt, in der sich aber so viel Zorn und so viel Wut gegen die Tendenzen der Zeit geballt hatte, dass es immer wieder zu den bekannten Ausbrüchen dieses Mannes kam. Obwohl aber klein von Gestalt, war Athanasius ein Riese. Und das nicht nur mit Blick auf seine Bildung, die immens war, sondern, liebe Gläubige, das ist keine Selbstverständlichkeit bei sehr gelehrten, bei sehr gebildeten Menschen, keineswegs. Er war auch ein Riese an Mut, an Kampfbereitschaft. Ist das nicht gerade ein Drama unserer Tage, dass wir so viele so hochgebildete Menschen an wichtigen Stellen auch der Kirche haben, die aber trotz oder wegen ihrer Art von Bildung nicht den Mut finden, klar und deutlich zu den Fragen der Zeit Stellung zu beziehen, die immer noch einmal und noch einmal differenzieren müssen, sodass wir niemals eine eindeutige Aussage von ihnen vernehmen. Solche Art war der heilige Athanasius nicht, sondern seine Bildung war ausgerichtet auf die Erkenntnis der Wahrheit. Und für diese stand er dann auch unzweifelhaft ein. Er war klassisch gebildet. Das gesamte Erbe der griechischen Antike ist in diesen Mann eingeflossen. Dazu aber kam noch eine ausgezeichnete Bibelkenntnis, vermittelt durch die hohe theologische Schule von Alexandrien, die vor allem pflegte, die Bibel in einem geistigen und geistlichen Sinne auszulegen. Also nicht das zu betreiben, was uns heute in der Bibelwissenschaft so abstößt, wo wir den Eindruck haben, dass hier geradezu ein Leichnam zerschnitten und seine einzelnen Teile untersucht werden, anstatt dass die Wissenschaftler in einem gläubigen und ehrfürchtigen Sinne vor dem Mysterium des lebendigen Wortes Gottes und des lebendigen Leibes, der uns da aufscheint, in die Knie fallen. Die Theologie des heiligen Athanasius war gewiss auch eine Theologie mit dem Schwert des Wortes, aber es war eine Theologie der gebeugten Knie. Aus einem Wort dieses Heiligen geht das deutlich hervor. Um die Heilige Schrift zu verstehen, so schreibt er, muss einer einen rechtschaffenen Lebenswandel führen, mit reinem Herzen und mit einer Tugend, die sich nach Christus gebildet hat, hinzutreten, um die Wahrheit erfassen zu können, soweit dies dem menschlichen Geiste überhaupt gegeben ist. Der heilige Athanasius wurde als junger Sekretär seines Bischofs, des Patriarchen von Alexandrien, im Jahre 325 Zeuge der großen und so maßgeblichen Kirchenversammlung zu Nicäa, auf der die Häresie des Arius verurteilt wurde, des Arianismus, wie man seither aus dem Namen dieses Irrlehrers gebildet sagt. Arius war ein Theologe, der vor allem die Wesensgleichheit Jesu Christi mit dem Vater leugnete und sagte, er ist wesensähnlich. Man kann ihn fast als wesensgleich bezeichnen, er ist es aber nicht. Arius lehrte übrigens viel mehr und viel Höheres über Jesus Christus, als es die meisten heutigen Theologen tun. Deswegen ist es auch falsch, wenn man manchmal aus der konservativen Ecke heraus sagt, dieser oder jener heutige Theologe ist ein Arianer. Nein, meine lieben Gläubigen, Arius hat unendlich viel mehr geglaubt als die meisten Theologen in unseren Tagen. Er behauptete, in Jesus ist der Logos Mensch geworden. Dieser Logos ist aber ein Wesen, das schon vor der Geburt unseres Herrn zu Nazareth existierte. Es ist sozusagen der Demiurg, der Weltenschöpfer, den Gott ins Dasein gerufen hat. Gott selber hat diese Welt nicht geschaffen, sondern hat es seinem höchsten und größten Geschöpf überlassen, die Welt zu schaffen und zu schmücken. Und dieses höchste, über allen Engeln stehende Geschöpf, von allen Wesen Gott am ähnlichsten, das ist der Logos. Und dieser Logos ist in Jesus Christus Fleisch geworden. Er hat also die Welt hervorgebracht. Und er ist nach Arius Gott am nächsten. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, er ist nicht Gott. Er ist nicht ewig, sondern zeitlich. Er ist nicht ungeschaffen, sondern geschaffen. Wenn wir diese Zusammenhänge kennen, liebe Gläubige, dann verstehen wir besser, was uns die Kirche seit dem Konzil von Nicäa im Credo beten lässt. Sie heißt uns den Glauben bekennen an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen, hat Fleisch angenommen vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, und ist ein Mensch geworden. Diese Sätze im Glaubensbekenntnis der Heiligen Messe richten sich historisch betrachtet zunächst vor allem gegen die Häresie des Arius. Und der heilige Athanasius war von Anfang an ein glühender Vertreter der Lehre dieses Konzils. Er erklärt sie dann auch theologisch sehr reich und tief aus dem Schatz der Schrift und der Tradition schöpfend. So sagt er zum Beispiel, wir nennen Jesus Christus den Sohn. Sohn aber ist nicht was geschaffen, sondern was gezeugt wird. Und Zeugung bedeutet, dass die Natur des Zeugenden auf das Gezeugte übergeht. Und deshalb muss der Sohn dem Vater wesensgleich sein, das heißt von gleicher Natur. So wie ja auch das Kind eines Menschen, der Sohn, den ein menschlicher Vater gezeugt hat, die gleiche Natur wie der Vater hat, aber eine von ihm unterschiedene Person ist. Und deshalb Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Mit sehr einleuchtenden Argumenten wendet sich Athanasius auch gegen die Lehre, Jesus sei der Logos, ein Mittelwesen dass weder Gott noch Mensch sei und dass die Welt erschaffen habe. Dazu sagt er, Gott ist nicht ohnmächtig. Er kann also die Welt selbst erschaffen und braucht dafür keinen Demiurgen. Und zugleich ist Gott nicht hochmütig, sodass er sich gleichsam zu schade wäre, diese geringe Welt ins Dasein zu rufen. Also hat er es selbst getan. Er brauchte und es gab also kein Mittelwesen. Er selbst ist der Schöpfer. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist, ist er eben auch der Schöpfer der Welt. Durch ihn ist alles geworden. Außerdem stellt der heilige Athanasius die Wahrheit, dass Jesus Christus tatsächlich der wesensgleiche Sohn ist, in den Zusammenhang mit dem Erlösungswerk. Er sagt, wir wären nicht erlöst, wenn der Sohn nicht wahrer Gott wäre. Und dann stünde er ja doch am Ende nur auf der Seite des Geschöpfes. Er könnte also nicht die unendliche Distanz, die zwischen Gott und Welt, die zwischen Schöpfer und Geschöpf besteht, überbrücken. Nur weil er beides ganz ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist er selbst, so könnte man sagen, die Brücke oder noch besser, das Umfassende, das beides Gott und Mensch in sich vereint. Und so ist er der ewige Hohepriester. Er ist Mensch geworden, hat von uns die menschliche Natur genommen, um uns Anteil an seiner göttlichen Natur zu geben. Uns also, wie Athanasius zu betonen, nicht müde wird, zu vergöttlichen. Das könnte er aber nicht, wäre er nicht wahrer Gott. Also, liebe Gläubige, Athanasius war ein Anti-Arianer. Man muss dieses Anti schon betonen. Er war nicht bloß ein Nicht-Arianer. Es gibt ja heute so viele, die sind zwar, man könnte sagen, Nicht-Modernisten, aber sie sind nicht dagegen. Sie beziehen nicht Stellung. Sie kämpfen nicht. Sie teilen die Irrtümer unserer Zeit persönlich in ihrem Herzen nicht. Aber sie tun nichts dagegen. Und darin liegt das große Drama auch der Kirche der Gegenwart. Da ist viel guter Wille, da ist viel rechte Überzeugung, aber es geschieht eben oft nichts, um die Irrtümer zu überwinden und das strahlende Licht der Wahrheit, die Dunkelheit vertreiben zu lassen. Athanasius hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, in seiner Berufung als mündiger Christ, so würde man heute sagen, als Priester und dann vor allem als Bischof. Und darum hatte er auch so große Schwierigkeiten. Denn der Zeitgeist ging sehr schnell, trotz des bedeutenden Konzils von 325, in eine ganz andere Richtung. Ein anderer großer Kirchenvater dieser Zeit, Hilarius von Poitiers, hat es in die Worte gefasst, der Erdkreis erwachte und er erkannte mit Staunen, dass er arianisch geworden war. Es ist vielleicht, um einen Vergleich zu bringen, so ähnlich, wie wenn jemand vor 20 Jahren die Augen geschlossen und in einen Winterschlaf eingegangen wäre und sie heute wieder öffnen würde und er würde feststellen, was sich alles getan hat, wie sich alles vollständig verändert hat in dieser Zeit. Und so kam es den Zeitgenossen des Athanasius auch vor. Mit einem Mal hatte diese Auffassung, die Jesus Christus nicht als den wesensgleichen Gottessohn betrachtet, sozusagen den Erdball erobert. Fast überall war der Arianismus anzutreffen, bis hinauf zu den Bischöfen. Ja, selbst ein Papst dieser Zeit wurde bedrängt, eine vermittelnde, eine Kompromissformel zu unterschreiben, in der er dem Arianismus zumindest bedenklich nahe kam. Und deshalb schon damals das Sprichwort Athanasius contra mundum. Athanasius gegen den Rest der Welt. Das war noch nicht sofort der Fall. Im Jahre 328, also als etwa 30-jähriger, noch junger Mann, bestieg er den Bischofsstuhl und wurde Patriarch zu Alexandrien. Das schon gegen einen teilweise erbitterten Widerstand. Wer fühlt sich da nicht an Vorgänge in unseren Tagen, zum Beispiel drüben in Österreich, erinnert? Ungeheuerliche Vorwürfe wurden gegen ihn geschmiedet, bis hin, er tyrannisiere die anderen Menschen. Ja, man warf ihm sogar einen Mord und eine Art von Götzendienst und Magie vor. Athanasius hatte damals glücklicherweise noch nicht gegen die scheinbare Allmacht der Medien zu kämpfen. Und es war ihm möglich, alle diese Vorwürfe zu entkräften. Und dennoch, sobald er Bischof war, kamen schwere und schwerste Leiden über ihn. Zuerst die Verbannung nach Trier, den Jahren 335 bis 37, die aus politischen Gründen geschahen, und dann 341 noch einmal eine Verbannung nach Rom. Es wurde schlechte Stimmung gegen ihn in seiner Heimat geschürt und daher die Rückkehr und die Akzeptanz dieses Bischofs überaus schwer gemacht. Als im Jahre 350 Constantius römischer Kaiser wurde, da hatte der Arianismus die wichtigste Stelle im Reich erobert. Denn dieser Kaiser bekannte sich zur Irrlehre des Arius. Alles, was Athanasius bis dato erlebt hatte, war sozusagen nur wie ein sanftes Präludium zu der nun sich überstürzenden Fuge seiner schweren Kämpfe. Er wurde durch ein kaiserliches Konzil verurteilt. Er musste ein Leben im Untergrund als Verfolgter führen. Lange Zeit verbrachte er auch in der Wüste und schloss dort Freundschaft mit dem großen Wüstenvater, ebenfalls aus Alexandrien stammend, Antonius, dessen Lebensbeschreibung Athanasius verfasst hat. Erst im Jahre 362 kam er nach Alexandrien zurück. Er verurteilte nochmals den Arianismus und wurde darum, weil er sich eben nicht zum Schweigen bewegen ließ, wiederum verbannt. Bis er im Jahre 373 nach über 40 Jahren auf dem Bischofsstuhl dieser wichtigen Stadt seine Augen schloss und in eine andere Welt hinüberging. Hat also, liebe Gläubige, dieser Patron des heutigen Tages etwas mit der Mutter Gottes zu tun? Wir sehen es bereits sehr viel. Denn sie hat uns ja den wahren Sohn Gottes geboren. Darin liegt ihr ganzer Adel, liegt die ganze Fülle ihrer Gnade begründet. Es wäre ja wohl schon viel, wenn Maria die Mutter des Wesens wäre, das Arius sich erdachte. Aber sie war noch unendlich viel mehr. Ein geistiger Ahne und ein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl zu Alexandrien, nämlich der heilige Cyrill, sollte es dann später auf den Punkt bringen. Maria ist die Theotokos, die Gottesgebärerin, und nicht nur eine Christotokos, eine Christusgebärerin. In Maria entscheidet sich immer wieder die Wahrheit über ihren Sohn. Und im Sohn entscheidet sich dann auch, liebe Gläubige, die Wahrheit über seine Mutter. Wäre er nicht wahrer Gott, dann hätte es nicht sein brauchen, dass sie unbefleckt empfangen wurde. Dann hätte sie ihn nicht in solchen Wundern empfangen und zur Welt bringen müssen. Dann hätte sie auch nicht an einem derartigen Erlösungswerk, das das Erlösungswerk des wahren menschgewordenen Gottes ist, mitgewirkt. Und sie wäre wohl auch nicht mit Leib und Seele jetzt schon in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Das alles ist ja Ausdruck dafür, dass in Jesus Christus der neue Mensch wirklich vergöttlicht ist. Und welcher Mensch wäre das so wie sie, seine Mutter? Bedenken wir, liebe Gläubige, diesen Zusammenhang auch die Ausmaße des geistigen Kampfes unserer Tage. Auch jetzt ist die Gottheit Jesu Christi wieder ein Thema, ist sie wieder eine umkämpfte Wahrheit geworden. Jesus als Sozialrevolutionär, Jesus als ein religiöses Genie von außerordentlichem Ausmaß, Jesus ein spiritueller Therapeut, sozusagen ein Geistheiler. Jesus auch in manchen Büchern und Vorlesungen katholischer Theologieprofessoren als ein Mann wie du und ich, der seine ganz besondere Berufung erkannt und gelebt hat. Jesus, der so sehr mit Gott verbunden war, dass man ihn schon irgendwie Sohn Gottes nennen könne. Oder Jesus, in dem Gott sich auf uns eingelassen hat und uns nahe gekommen ist. Man merkt, liebe Gläubige, an diesen Formulierungen, wie man immer den letzten Schritt nicht machen will, ihn nämlich wirklich als wesensgleichen Gottessohn zu bezeichnen. Und jetzt ganz modern und aktuell, Jesus, in dem uns Gott in unserem Leid solidarisch geworden ist, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz jüngst. Jesus auch als Idealfall des Menschen, der ja letztlich darauf angelegt sei, Gott zu werden, so einer der berühmtesten Jesuitentheologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Also der Kampf des Athanasius um die wahre, wesensgleiche Gottheit des Sohnes ist keineswegs am Ende. Wie schlicht, ja geradezu naiv wirkt doch gemessen an diesen gestelzten und sich schlangenähnlich windenden Formulierungen der neueren Theologie das, was uns das Konzil von Nicäa gestützt auf die Heilige Schrift sagt: Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott. Aber es ist diese Aussage auch unendlich viel tiefer und reicher und schöner als die diversen Schlagworte und Modeformulierungen. Und im Zusammenhang damit eben leuchtet dann auch, liebe Gläubige, die Wahrheit über Maria auf. Sie ist die Mutter unseres Herrn, desjenigen, der alles erschaffen hat und der auch uns alle erlöst hat durch sein kostbares Blut. Mit dem heiligen Athanasius wollen wir deshalb unsere feste Treue zu diesem Glauben erneuern, wollen Jesus anbeten, zugleich anbeten als den ewigen, vor aller Zeit aus dem Vater hervorgegangenen Logos im Himmel, als den fleischgewordenen Logos im Schoß der Mutter, als das Kind, das sie in der Krippe geboren hat und das doch der wahre Gott ist. Der Herr des Himmels und der Erde, wollen wir ihn anbeten am Kreuz, in seiner schmerzlichen Passion und in seiner Verherrlichung, sowohl vor allem auch in seiner Gegenwart im hochheiligsten Sakrament des Altars. Wir wollen ein offenes Bekenntnis vor anderen Menschen zu dieser Wahrheit pflegen, uns nicht als gläubige Duckmäuser verhalten. Es ist eben nicht genug, nur in seinem Herzen richtig zu denken. Unser Glaube ist von seinem ganzen Wesen her apostolisch und missionarisch. Wir haben es noch im Evangelium gehört, es muss alles dies von den Dächern verkündet werden. Verteidigen wir unseren Glauben auch furchtlos, wenn wir ihn angegriffen sehen, selbst dann, wenn wir aufgrund dessen Nachteile erleiden müssen. Es kann doch dem Knecht nicht besser gehen als seinen Diener. Der heilige Athanasius stellt es uns in seinem Leben exemplarisch vor Augen. Und was dann am Ende zählt, ist, dass auch wir, durch den, der unsere menschliche Natur angenommen hat, vergöttlicht, teilhaft seiner göttlichen Natur werden, so wie Maria die größte Fülle an dieser göttlichen Natur im Mysterium der Gnade empfangen hat. Und liebe Gläubige, diese Vergöttlichung, diesen Anteil an Gottes Herrlichkeit ausstrahlen, das heißt in unserer Welt vor allem lieben. Denn Gott ist die Liebe. Jesus Christus, die menschgewordene und geopferte Liebe. Auch Athanasius, selbst wenn manche ihn als einen harten und verbitterten Kämpfer darzustellen versuchten, war doch letztlich ein Mensch einer tiefen und gewaltigen Liebe zu Gott, zum menschgewordenen Sohn und auch zur allerseligsten Jungfrau Maria. Und der Kampf, den er führte, war ein Kampf für die Liebe aus Liebe. Lassen wir uns denn deshalb von dieser tiefen Einheit von Wahrheit und Liebe erfassen, damit auch wir den guten Kampf kämpfen und einmal in der wunderbaren Gemeinschaft mit der allerseligsten Jungfrau Maria und auch mit dem heiligen Athanasius denjenigen anbeten können, der Gott von Gott ist, Licht vom Licht und wahrer Gott vom wahren Gott. Amen.